Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich keinen geringeren als den Statikus bei mir hier zu Gast. Mit ihm möchte ich über die Vor- und Nachteile von Open Source sprechen. Herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Hallo Statikus.
Grüß dich, Lotti.
Viele kennen dich vermutlich von anderen Bitcoin-Podcasts, von Vorträgen oder bist auf Events ja auch häufig unterwegs. Sicherlich verbinden viele mit deinem Namen dann direkt auch schon Shift, also ehemals Shift Crypto. Du bist ja auch der Product Lead der Bitbox. Was sollten die Zuhörer noch über dich wissen?
Ich habe den Vor-/Nachteil, dass ich so einer der wenigen bin, der das Gesicht in die Kamera hält, wenn es um die Bitbox geht und unsere Unternehmen, alle anderen sind so, oh, Privacy und so. Das heißt, ich stehe da immer ein bisschen im Fokus und meine Themen sind natürlich ganz klar Bitcoin, Bitcoin-Sicherheit mit der Bitbox, auch Fullnodes. Ich bezeichne mich selber als Bitcoin-Minimalist, aber Fullnode-Maximalist mit meinem Raspberry Bolt-Projekt von früher. Das sind so ein bisschen meine technischen Anknüpfungspunkte in Bitcoin-Space.
Ja, jetzt hast du schon angeschnitten, du kommst eher so ein bisschen aus der Technik-Ecke. Ich denke, ein Großteil meiner Hörer vielleicht nicht, ich persönlich ja auch nicht. Von dem her hoffe ich, dass wir nicht allzu technisch werden, dass jeder auch entsprechend mitkommt. Auch wenn wir so, muss man schon sagen, über ein technisches Thema ja sprechen wollen. Wir wollen über Open Source sprechen, damit zwangsläufig irgendwie auch natürlich über Closed Source Softwareentwicklung. Bevor wir da aber zu tief einsteigen, ihr habt vor kurzem auf Twitter was angeteasert, und zwar, dass ihr Lightning in die Bitbox integriert habt oder integrieren werdet. Da muss ich uns jetzt natürlich kurz abholen, weil ich weiß, das wird viele Leute, mich eingeschlossen als Bitbox-Nutzer natürlich interessieren. Was genau habt ihr da vor, was habt ihr da gemacht?
Ja klar, kann ich gerne kurz einen Überblick geben. Also ich muss das konkretisieren. Wir werden Lightning in die Bitbox-App einbauen, weil unser übergeordnetes Hauptthema ist die Bitcoin-Sicherheit als in der Selbstverwahrung. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie ein Finanzdienstleister sein oder sonstige komischen Geschichten irgendwie einbauen. Es geht immer darum, du behältst deine eigenen Coins. Und das ist relativ etabliert, wenn es um Hardware-Wallets geht. Ist klar, die 24 Wörter und Long-Term-Storage. Ich kann die Bitcoin langfristig aufbewahren. Aber wie sieht es dann aus, wenn ich die Bitcoin auch im alltäglichen Leben einsetzen möchte? Und traditionell hat man da halt vielleicht noch eine zusätzliche App auf dem Handy, wo man so ein paar hundert Euro vielleicht reinpackt. Das ist ein bisschen ein anderes Sicherheitsmodell. Also nicht eine Hardware-Wallet, sondern eher eine Hot-Wallet. Und da hat sich Lightning halt einfach durchgesetzt für so kleinere, schnelle Zahlungen. Und wir denken, dass es gehört integral in unser Bitbox-System rein, weil es gibt da auch super schöne Synergien, dass ich meine Cold Storage, die eher langfristig angelegt ist, dann halt auch mit einer Daily Spending Wallet für den alltäglichen Gebrauch verknüpfen kann. Ich kann von der einen in die andere rüberschieben, das wieder ausbalancieren. Ich kann direkt Sets dann vielleicht in die Lightning Wallet stacken. Solche Geschichten. Das wird die Nutzbarkeit der Bitbox App um ein Vielfaches erweitern. Und das ganz Coole ist, und das können wir dann auch im Bezug mit Open Source ein bisschen angucken, was einzigartig an unserer Lösung ist, dass du die Lightning Wallet dann halt in jeder Bitbox-App nutzen kannst. Also selbst wenn du die auf deinem Rechner auf dem Desktop installiert hast oder du hast es dann auf dem Handy unterwegs, du hast dieselbe Wallet überall zur Verfügung. Also das heißt, kannst vom Rechner, von unterwegs Zahlungen machen, ohne dass du getrennte Wallets halten musst. Du musst dich auch nicht darum kümmern, irgendwie die Channels aufzusetzen oder zu managen. Und auch das Backup ist alles schon abgedeckt durch das normale Backup, was du mit der Bitbox bereits schon gemacht hast. Also diese Integration, diese Synergien, das finde ich ziemlich cool. Und da gucke ich wirklich vorwärts, dass wir dann das bald mal releasen können.
Jetzt hast du schon gesagt, dass alles im Prinzip ja dann auf eine Wallet, wenn man so will, zugreift. Wie sieht es sicherheitstechnisch aus? Weil ich will ja dann entsprechend nicht mit meiner Bitbox-App irgendwie in den Supermarkt gehen und da was für 2 Euro Gegenwert bezahlen und greife jetzt auf meinen vielleicht größeren Bitcoin-Stack da zurück. Also wie habt ihr das geregelt?
Genau, also es werden zwei getrennte Wallets sein, rein jetzt von der Technik her, aber in derselben App drin. Also du hast dann eine Lightning Wallet in der Bitbox App und natürlich die reguläre Bitbox 02 Wallet, die du bereits schon hast. Und wenn du auf die, sagen wir mal, langfristige Wallet zugreifen willst, dann brauchst du natürlich die Bitbox. Die musst du anstöpseln, musst sie entsperren, alles entsprechend bestätigen. Aber mit der Lightning Wallet wirst du das nicht müssen. Also das ist eine Hot Wallet, die auch in der Bitbox App drin ist. Und damit kannst du in wenigen Sekunden eine Zahlung ausführen, die dann auch final ist. Und du musst nicht warten, bis das irgendwie von einem Block bestätigt wurde. Also auch der Händler hat dann sofort die Gewissheit, dass die Bitcoin angekommen sind und du deinen Kaffee mitnehmen kannst.
Also heißt im Prinzip, ich kann jetzt die Bitbox-App wie eine klassische Lightning-Wallet dann entsprechend nutzen und muss nicht meine Bitbox anschließen sozusagen, was ja unterwegs jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders sozusagen ist.
Genau, halt eben einfach enger integriert mit deinem bestehenden Bitbox oder Bitcoin-Stack und dementsprechend möchten wir da wirklich so simpel wie nur möglich machen. Mhm.
Gutes Stichwort, du hast vorher schon kurz angedeutet, das heißt auch das Thema Channel Management wird direkt dem Nutzer abgenommen und ich muss jetzt nicht anfangen, da irgendwie Kanäle zu managen, aufzumachen und ähnliches.
Korrekt, also ich glaube für unsere Vision, wie eine Bitcoin Wallet sein sollte, soll sich der Nutzer oder die Nutzerin nicht mit irgendwelchen technischen Channel Management rumschlagen müssen. Das wird alles automatisiert im Hintergrund erledigt. Ist aber trotzdem so, dass es echte Channels sind, das ist eine Non-Custodial Wallet, du hast deine eigenen Keys, du hast deine eigenen Channels, so ein bisschen wie man es von Phoenix kennt, ist natürlich ein bisschen ein anderes Modell, als wenn du komplett deine eigene Lightning-Node laufen lässt, aber rein von der Selbstverwahrung her eigentlich vergleichbar.
Dann muss ich dir jetzt natürlich noch die wahrscheinlich beliebteste Frage im Bitcoin-Space aktuell stellen. When Lightning? Also wie sieht die Roadmap aus?
Also wir haben ja einen Blogpost dazu geschrieben. Wir sind relativ weit mit dem Proof of Concept. Das ist aber noch nicht so, dass es jetzt gerade heute oder morgen veröffentlicht wurde. Wenn wir es veröffentlichen, soll es wirklich so nahtlos wie möglich sein. Es muss auch dann direkt mit der Bitbox Node 2 integriert sein, dass die Keys dort abgeleitet werden und so weiter. Also das sind noch einige Pionierarbeit zu leisten. Es gibt es so in dem Falle noch nicht im Zusammenhang mit Hardware Wallets. Kann ich dir leider kein konkretes Datum nennen, aber wir sind auf jeden Fall auch, werden wir das weiterhin kommunizieren, auch ganz transparent, was wir dabei auch auf dem Weg lernen und wo wir stehen und bis wann das ungefähr dann auch zu erwarten ist.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das werden viele der Zuhörer auch mit Spannung begleiten und schauen, was ihr da auf Twitter oder X entsprechend dann immer postet und euch ja so ein bisschen auf der Reise mitnehmen und natürlich hoffen, dass ihr da möglichst schnell vorankommt. Nicht ganz uneigennützig, dass man es natürlich dann entsprechend auch selber austesten kann.
Ja, logisch, klar.
Du hast jetzt gerade auch schon in deinen Ausführungen angedeutet, dass das Ganze nur funktioniert, auch in Bezug auf Open Source. Was genau meinst du damit? Also wo spielt hier jetzt bei der Integration von Lightning in der Bitbox App irgendeine Rolle?
So wie wir Lightning in die Bitbox App einbauen wollen, gibt es relativ viele Module, die zusammenspielen müssen. Das heißt, wir haben natürlich, dass unser Kernwissen ist die Entwicklung der Bitbox App zusammen als On-Chain Wallet mit der Hardware Wallet zusammen. Wir sind jetzt aber kein Lightning Liquidity Provider zum Beispiel, das ist Breeze. Wir setzen auch auf das Software Development Kit von Breeze selber auf, um Lightning in die Bitbox App zu bringen. Also wir bauen das nicht von Grund auf selber. Und nutzen auch einen Teil der Infrastruktur, den von Blockstream zur Verfügung gestellt wird, das sogenannte Greenlight. Das ermöglicht dir dann eben dieselbe Lightning Wallet auf mehreren Geräten zu haben und je nachdem, wo du gerade bist, auf dieselben Kanäle und dieselben Bitcoin zuzugreifen. Aber natürlich wollen wir nicht unseren Nutzern einfach irgendein Fremdprodukt unterjubeln. Wir fühlen uns nur komfortabel, das auch wirklich in unsere eigene Lösung einzubauen, weil wir das auch komplett prüfen können, weil wir verstehen, wie das funktioniert. Und das ist halt wirklich nur möglich, indem das Ganze Open Source ist. Ein weiterer Punkt ist auch, all diese Komponenten sind standardisiert und potenziell auch austauschbar. Das heißt, so ein Lightning Service Provider wie Breeze, der am Anfang zumindest das Channel Management macht, wir wollen uns ja nicht von einer einzelnen Firma abhängig machen. Das heißt, diese Module sind später auch austauschbar. Aber auch das geht nur, wenn klar ist, wie das funktioniert, wie die Interfaces sind, wie man entsprechend das ersetzen kann. Und da hilft natürlich massiv, wenn da alles öffentlich ist und man sich den Quellcode selber angucken kann.
Im Prinzip hast du jetzt schon die eigentliche Einstiegsfrage, die ich dir jetzt stellen möchte, in Teilen beantwortet, weil die Grundfrage war jetzt für mich erstmal, was bedeutet eigentlich Open Source im Vergleich zu Closed Source und was sind die Vor- und Nachteile? Im Prinzip können wir da jetzt direkt weitermachen. Du hast jetzt schon erwähnt, der Quellcode ist zum Beispiel offen. Das heißt, ihr könnt reinschauen und den entsprechend dann auch verwenden, sozusagen kopieren und gegebenenfalls weiterentwickeln, oder?
Genau, das ist korrekt. Es geht sogar noch weiter. Wir können, wenn wir, sagen wir mal, irgendwas verbessern, würden wir das, also wird auch schon so gemacht. Bei anderen Bibliotheken wird das nicht nur dann nur von uns für uns verbessert, sondern man kann dann Weiterentwicklung oder Verbesserung direkt, man nennt das dann Upstream, also den Fluss hoch, einfließen lassen. Und damit haben alle anderen Nutzer dieser Bibliothek dann auch die neue Funktion zur Verfügung. Also ich glaube, das ist der erste große Vorteil von Open Source gegenüber Closed Source, ist einfach dieser kollaborative Ansatz. Also der Quellcode wird irgendwo zentral gehalten. Das kann auf GitHub sein oder auf anderen Code Repositories, nennt man das. Ist von jedem einsehbar. Jeder kann reingucken, wie das Ding genau funktioniert, kann Fehler finden oder schauen, wo könnte ich eine neue Funktion einbauen. Und dann gibt es typischerweise auch kollaborative Werkzeuge, wie ich solche Diskussionen anstoßen kann, mich unterhalten kann, was sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist, was die Roadmap ist und dann gegebenenfalls auch eigenen Code beisteuern, der dann wiederum von anderen aber auch überprüft wird, bevor er dann effektiv in die Hauptkopie des Quellcodes reinfließt. Also es geht nicht nur um den Quellcode selber hier, sondern auch um den ganzen Überbau, wie man in der Entwicklung zusammenarbeiten kann, ohne dass jetzt alle bei derselben Firma angestellt sein müssen.
Was sind so klassische Beispiele, also vielleicht jetzt auch unabhängig von Bitcoin, wo Open Source zum Einsatz kommt? Weil ich glaube, der Normalo, der jetzt nicht der Techie ist, merkt das ja oftmals gar nicht oder weiß es vielleicht auch gar nicht, was für Software er nutzt.
Also so ein klassisches Beispiel, was ich jetzt im täglichen Leben brauche, ist dann beispielsweise das Microsoft Office, was man ja relativ teuer kaufen muss, heute nur noch mieten kann, gegenüber der Gratis-Version, einer freien Version des LibreOffice beispielsweise. Das ist für die meisten absolut ausreichend. Es ist klar, wenn Microsoft, das ist ein Kernprodukt für Microsoft. Das wird natürlich massiv weiterentwickelt, das Microsoft Office. Und LibreOffice hat schon nicht immer alle Funktionen, die dann auch vielleicht ein professioneller Anwender in einer ganz großen Firma braucht. Aber für die meisten Heimanwender reicht so ein LibreOffice oder OpenOffice durchaus aus. Und ist natürlich gratis. Andere Beispiele, die mir so in den Sinn kommen, ist dann zum Beispiel Windows versus Linux natürlich. Wirklich, wenn man auf Betriebssystemebene geht. Und da sieht man vielleicht auch ein bisschen eine andere Ausrichtung. Ich beschäftige mich schon lange mit Linux, also über 20 Jahre. Und ich glaube, seit 20 Jahren sagt man, nächstes Jahr ist der Year of the Desktop, dass Linux wirklich mal auf dem Desktop einen Durchbruch erringt, ist bis heute nicht wirklich geschehen, außer einer eher technischen, außerhalb von technischen Zirkeln. Und das hat auch vielleicht ein Vorteil einer einzelnen Firma, wie bei Apple auch, wenn alles unter einem Hut ist, unter einem und in einer Hierarchie und einer wirklich den Takt und die Richtung vorgeben kann, kann eine Entwicklung natürlich effizienter sein. Speziell wie bei Apple, wo dann die Hardware auch noch aus demselben Haus kommt. Linux ist sehr viel chaotischer organisiert, hat dafür andere Stärken. Und was viele nicht wissen, also natürlich geht es für einen Desktop, ich bin momentan auch auf einem Linux-Rechner unterwegs, aber was viele nicht wissen, ist natürlich dann, dass beispielsweise Android stammt von Linux ab. Das ganze Internet läuft eigentlich zu 100% auf Linux. Also das Internet, so wie wir es heute kennen, mit allen Servern, wäre ohne Linux so gar nicht denkbar. Das heißt, es ist eher ein bisschen der Unterbau und nicht so, dass die schöne Benutzeroberfläche halt immer noch.
Die im Heimbereich oder wahrscheinlich auch im gewerblichen Bereich vor allem natürlich Windows oder Microsoft dominiert dann entsprechend ist.
Ja, genau.
Und du hast angesprochen, natürlich wird dann Microsoft auch versuchen, mit Windows dann sich die Office-Pakete entsprechend zu platzieren. Man merkt das ja auch bei der Browser-Thematik mit dem Internet Explorer oder jetzt Edge, dass massiv versucht wird, den natürlich dann auch an den Anwender zu bringen. Klar, weil ich natürlich versuche, meine Produkte entsprechend an den Mann zu bringen und den, wie es Apple natürlich auch extrem macht, dann wirklich den Kunden noch mehr an mich zu binden entsprechend.
Genau. Wobei genau gerade bei Edge ist ja ein spannendes Thema, dass es eigentlich haben sie den Internet Explorer die Eigenentwicklung aufgeben müssen. Microsoft hat es nicht geschafft, einen konkurrenzfähigen Browser zu etablieren und Edge ist eigentlich eine Kopie vom Open Source Chromium / Chrome, einfach unter Microsoft Rebranding. Und Windows kommt heute mit einem installierbaren Linux für die Entwickler. Also auch da, ich kann im Windows Store mir Linux installieren, einfach weil sie es auch nie geschafft haben, eine ordentliche Shell hinzustellen. Also eben, es ist ein bisschen eine andere Ausrichtung einfach.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, mal so einen groben Abriss, in welche Richtung das geht oder was so ein bisschen die Vor- und Nachteile oder Unterschiede dann auch sind. Jetzt habe ich hier natürlich zur Feier des Tages mir die schöne Cappy aufgesetzt, die ich von euch habe. Und da ist vorne ein großer Schriftzug drauf mit Open Source Everything. Jetzt musst du mir natürlich erzählen, was steckt da dahinter? Was versteht ihr dahinter? Weil wenn ich mich jetzt damit auf die Straße trauen will, sollte ich natürlich wissen, was da eigentlich dann dahinter steckt.
Ist klar. Ist natürlich ein bisschen Schlachtruf. Wie verallgemeinern, dass man jetzt will, ist jedem selber überlassen. Es ist aber auf jeden Fall für uns als Bitbox-Entwickler 100% wahr. Ist ja auch eine Bitbox-Cap, die du da trägst. Und ich glaube, wir haben jetzt hauptsächlich ein bisschen über Open Source so im Generellen gesprochen, für Betriebssysteme oder Office. Wenn wir jetzt Open Source im Bereich Bitcoin angucken, kriegt das natürlich eine viel wichtigere Bedeutung. Während es außerhalb eher ein bisschen ideologisch geprägt ist oder einfach weil es günstig oder gratis ist, ist es bei Bitcoin halt wirklich auch ein Sicherheitsthema. Bitcoin will ja Mittelmänner eliminieren. Ich möchte nicht mehr meiner Bank vertrauen müssen, möchte nicht einer Zentralbank vertrauen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass ich nicht dem Hersteller meiner Wallet vertrauen muss. Natürlich, in einem normalen Umfang ist Vertrauen gut und auch wahrscheinlich für die meisten nötig. 100% wird man das nicht wegkriegen. Aber eine Bitcoin-Wallet, und das ist beispielsweise ja Bitcoin Core auch, also ein Fullnode ist ja auch eine Wallet im engeren Sinne, das darf aus meiner Sicht nicht Closed Source sein, weil Bitcoin am Ende des Tages ist ein Protokoll, ist nur eine Definition, wie Information ausgetauscht wird. Da muss ich selber überprüfen können, hält sich meine Bitcoin-Wallet an diese Standards? Ist es wirklich der Konsens, den ich haben will? Und natürlich, sobald ich meiner Wallet auch meine privaten Schlüssel anvertraue, entweder ist es eine Hot Wallet wie auf meinem Rechner oder halt eine Hardware Wallet, die ja bereits meine Schlüssel auch schon erzeugt. Da will ich nicht der Wallet vertrauen müssen, dass sie mich nicht anlügt, sondern ich will verstehen und auch ich will die Transparenz haben, dass ich überprüfen kann, ob das, was die Wallet macht, was der Hersteller verspricht, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und das Schöne ist, ich muss es nicht selber zwingend überprüfen, wenn alles Open Source ist, der ganze Quellcode ist offen, dann gibt es eine sogenannte Schwarmintelligenz. Und wir kennen alle die Leute, die auf Twitter oder X jetzt, wenn die irgendwas finden, sind die relativ laut. Also es gibt da so diese Early Warning Systeme, die funktionieren schon. Und wenn halt der ganze Quellcode offen ist und da jeder, der sich einigermaßen auskennt, reingucken kann, kann man auch davon ausgehen, dass die das nicht einfach irgendwie stillschweigend dann unter den Tisch fallen lassen würden, wenn die irgendwas finden würden, was wirklich so nicht der Wahrheit entspricht.
Weil du hast ja auch angesprochen, das Thema Vertrauen ist hier natürlich extrem wichtig, weil es geht um Vermögenswerte, gegebenenfalls sogar entsprechend hohe, wo ich jetzt als Anwender natürlich in meinem Fall das Problem habe, ich verstehe den Quellcode nicht. Ihr habt den jetzt offengelegt, ja, aber ich kann mir den angucken, schön und gut, damit anfangen kann ich relativ wenig. Deshalb muss ich ja dann im Prinzip gerade dieser Schwarmintelligenz vertrauen, du hast jetzt angesprochen, dass dann jemand, der da was findet, das entsprechend laut kommunizieren wird. Also ich denke jetzt im Bankenbereich da auch schnell an irgendwelche Blogger, die bewusst bei Bankprodukten irgendwas suchen und dann versuchen, das entsprechend dann natürlich kundzutun. Das heißt, wir haben hier, ich nenne es jetzt mal eine Community oder Techies, die sich halt sowas angucken. Ich gehe jetzt mal davon aus, eure Konkurrenz guckt in euren Code natürlich auch rein, wenn der öffentlich ist, weil wenn Absolut. Sie da was finden, werden sie es entsprechend kundtun. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich kann diese Schwarmintelligenz nutzen im Vergleich zu einem anderen Anbieter, der entsprechend Closed Source ist, also wir müssen jetzt keinen Namen nennen, wo ich dann, wie du sagst, dem Anbieter sozusagen vertrauen muss, dass das, was er da programmiert hat, entsprechend dann auch soweit passt sozusagen.
Korrekt. Also das Vertrauen ist das eine. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie das eigentlich eine transparente Maschine, wo ich reingucken kann und ich sehe, welches Zahnrad was macht und kann überprüfen, dass okay, das funktioniert wirklich so, wie es der Hersteller sagt, versus einer Blackbox, wo ich nicht weiß, also ich gebe irgendwas rein und irgendwas kommt raus und was dazwischen passiert, das weiß ich halt nicht. Oder noch verschärft gesagt, wenn es ja eben darum geht, signifikante Bitcoin-Vermögen zu sichern, eine Hardware-Wallet erzeugt mir ja auch meine ursprünglichen Schlüssel. Und da ich so eine, zur Erzeugung einer Wallet ist eine maximale Zufälligkeit nötig. Und das ist gar nicht so einfach, weil Zufälligkeit kann ich nicht berechnen. Ich muss irgendwelche Umwelteinflüsse, Stromschwankungen und so weiter, muss da alles reinfließen und ich möchte sicher sein, dass das Ding wirklich, wirklich, wirklich zufällig ist und nicht irgendwie vom Hersteller die Zufälligkeit eingeschränkt oder sogar, keine Ahnung, vielleicht gibt es einfach nur 10 Millionen Wallets, die vorprogrammiert sind. Ich als Anwender, wenn das Closed Source ist, habe keine Chance, das zu überprüfen, ob die Wallet wirklich das macht und mir wirklich eine echte, zufällige Wallet erzeugt hat. Wenn es hingegen Open Source ist, kann ich reingucken und schauen, ja, dieser Programmcode, der wird so ausgeführt und ich bin 100% sicher, dass meine Wallet auch aus diesen Quellen zufällig erzeugt wurde.
Heißt also, wenn ich eine Bitbox habe, ist das natürlich dann im Prinzip diese Schwarmintelligenz, die mich da dabei schon unterstützt. Wenn ich jetzt einen anderen Anbieter habe, also eine andere Hardware-Wallet, kann ich ja dann aber immerhin, und das steigert dann vermutlich so ein bisschen die Sicherheit, sagen, okay, ich nutze eine Software wenigstens, also nicht die Software des Herstellers, sondern zum Beispiel Spectre Desktop wäre jetzt da so eine Möglichkeit, das zu nutzen. Das, ich weiß nicht, inwiefern das dann schon da mithalten kann oder ist das dann nur in Teilen hilfreich?
Also eine unabhängige Wallet kann so ein bisschen wie eine Firewall dienen. Also wenn die Hardware-Wallet wirklich bösartig wäre, dann kann sie nicht einfach irgendwelche Daten rausschicken. Das ist sicherlich schon mal ein Gewinn an Sicherheit. Wenn die Zufälligkeit der Wallet selber aber kompromittiert ist, dann muss die Wallet gar keine Daten rausschicken, weil je nachdem, wie diese Wallet erzeugt ist, kann die reproduzierbar sein und dann ist die schon vor der Auslieferung an Kunden ist die dem Hersteller bekannt. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie bösartige Sachen unterstellen, aber es kann auch sein, dass irgendwo ein Fehler drin ist oder in der Zufälligkeitsalgorithmus ein Fehler drin ist, der einfach diesen Zufälligkeitsraum so verkleinert, dass eine Wallet gebruteforced werden könnte. Also wenn ich ganz viele Ressourcen einsetze, kann ich vielleicht alle möglichen Wallets ausprobieren. Und das ist bei Software-Wallets auch schon passiert, einfach weil die Zufälligkeit eine schlechte Qualität hatte, konnte man einfach alle möglichen Outputs durchprobieren und die Bitcoin waren dann halt weg. Und bei einem Closed-Source-Wallet ist es halt so, dass ich dann dem Hersteller nicht nur vertraue, dass er nicht bösartig ist, sondern dass er auch seine eigenen Fehler alle selber findet. Natürlich wird, wenn es eine gute Firma ist, auch externe Audits etc. machen, aber da kenne ich auch ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung. Die Bitbox hat auch mehrere Audits professioneller Art durchlaufen. Das sind halt schon eher so ein bisschen Checklisten, welche diese Firmen dann auch durcharbeiten. Und sehr kreative Ansätze, die dann halt eher so ein bisschen outside of the box thinking bedingen, die kommen dann häufig nicht unbedingt von professionellen Audit-Firmen, sondern eher aus der Community oder so von White-Hat-Hackern, die halt einfach ein bisschen tiefer in der Bitcoin-Materie drin sind oder auch eine andere Motivation haben. Und da ist auch Open Source, obwohl vielleicht in einem ersten Moment alles transparent, klingt vielleicht weniger sicher, aber so ein Closed Source, Security by Obscurity, was bei Closed Source ein bisschen ist, also ich sage einfach gar nicht, wie es funktioniert, dann kann es auch nicht gehackt werden, das funktioniert nur sehr kurzfristig. Weil wenn ich Open Source bin und mittel- bis langfristig denke, hat man natürlich auch ein Bug Bounty Programm, wie wir das auch haben. Also wenn jetzt jemand unabhängig, ungefragt irgendwas findet und uns das meldet, entlöhnen wir die Person auch dafür. Also wenn er so einen Bug findet, kriegt er eine Bounty. Kommt auch auf unsere All-Time-Bestliste, die wir auf der Homepage haben. Und das ist wichtig, weil Sicherheit ist ein stetiger Wettstreit mit sowohl Angriff wie Verteidigung lernt immer dazu. Also Sicherheit ist kein Zustand, sondern eigentlich ein Prozess. Und da ist es wichtig, dass man offen damit umgeht, dass möglichst viele Augen drauf gucken können und dass man sich einfach selber stetig weiterentwickelt.
Eine Ergänzung noch zu diesen Audits. Bei Audits, da denke ich immer direkt an Ratingagenturen im Finanzbereich. Okay. Und ich meine, ein schlechtes Audit, ein schlechtes Rating wird die Ratingagentur oder diejenigen, die es auditieren, eher ungern geben, weil sie werden ja von dieser Firma bezahlt, dass sie das ablegen. Das heißt, tendenziell wird das immer besser ausfallen, als es eigentlich vielleicht ist. Von dem her ist da auch immer die Frage, wie da die Anreize entsprechend verteilt sind. Von dem her, ist es nur so bedingt irgendwie vertrauenswürdig, damit die halt irgendwie diesen Stempel oder das Logo auf der Webseite draufknallen können und der Kunde meint, okay, ist ja alles sauber, die haben das ja geprüft. Aber wie du sagst, da gibt es dann eben häufig irgendwelche Checklisten, die halt die Standardfälle irgendwie abgraben.
Genau, so ist mindestens meine Erfahrung. Wir haben wertvolles Feedback gekriegt, aber das ist halt eher so ein bisschen das 0815 Standard-Feedback. Und die kreativen Sachen, die dann halt vielleicht nicht mal unbedingt in der Programmierung selber liegen, sondern auf einer Logikebene, weil einfach eine Hardware-Wallet irgendwelche Daten nicht sauber validiert in der Logikebene, das kann so eine Audit-Firma, die nicht sehr tiefes Bitcoin-Wissen hat, gar nicht finden.
Die müsste jetzt schon extrem in diesem Bereich wahrscheinlich spezialisiert sein, um das überhaupt dann auch in der Masse zu begreifen, ja. Aber das heißt, so wäre jetzt mein Verständnis von deiner Antwort auf dieses Thema Open Source Everything, es ist so ein bisschen auch eine Überzeugungsfrage, oder? Dass man sagt, hey, ich bin überzeugt davon, dass Bitcoin als offenes Netzwerk, dass jetzt in eurem Fall entsprechend die Bitbox eine Open Source Lösung ist, dass ich eben genau nicht diesen klassischen Weg gehe, den viele gehen, sondern mit Closed Source, wo eben dieses Vertrauen eine Rolle spielt. Das heißt, gerade im Bitcoin-Space müsste das ja wahrscheinlich entsprechend dann eben auch Anklang finden.
Absolut. Also für uns, also was die Software angeht, ist natürlich einfach mal die Transparenz super wichtig. Wir wollen das Vertrauen, was unsere Nutzer in uns setzen müssen, so maximal reduzieren. Ich glaube nicht, dass wir sie jemals 100% wegkriegen, aber wir tun alles, um das möglichst gering zu halten. Das ist Open Source, das sind die reproduzierbaren Kompilationsprozesse und so. Also sehr viel Technik dahinter, das auch nicht jeder versteht, aber wer es verstehen will, kann das. Ich denke, es ist super wichtig für die Sicherheit. mittellangfristig gedacht, einfach weil mehr Augen, die auf den Code gucken, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, kann den Code nur verbessern. Und es ist natürlich auch ideologisch geprägt, so wie du sagst. Also wir befinden uns im Bitcoin-Space. Wir wollen, ich weiß nicht, ob es das erste Ziel oder das zweite Ziel ist, aber Erfolg von Bitbox und Erfolg von Bitcoin sind massiv miteinander verknüpft. Das eine kann ohne das andere nicht überleben. Bitbox kann ohne Bitcoin überleben. Bitcoin kommt sehr gut ohne Bitbox, klar. Aber ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen für die Adoption dazu mitarbeiten. Und alles, was wir machen, ist grundsätzlich öffentlich. Alle Forschungsarbeit, was wir tun, alles, was in unsere Produkte einfließt, ist auch immer für alle anderen Firmen zugänglich. Also wir haben jetzt letzthin das Anti-Klepto-Protokoll für die Bitbox etabliert. Das ist relativ obskur und verhindert, dass die, dass eine Hardware-Wallet über die Signaturen Daten in die Blockchain selber ausfiltrieren kann. Aber das haben wir so implementiert, dass es nicht nur für die Bitbox funktioniert, sondern dass alle anderen Hardware-Wallets es auch nutzen können. Einfach unter dem Ziel, wir verbessern nicht nur die Bitbox, sondern wir verbessern die Bitcoin-Sicherheit generell. Und Blockstream Jade beispielsweise hat dieses Protokoll jetzt auch schon drin. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn alle Konkurrenzen das entsprechend auch übernehmen. Auch die Bitcoin-Improvement-Protokolle, die BIPs, die wir mitschreiben, all diese Sachen, die sollen primär Bitcoin dienen und weniger jetzt sehr nur produktspezifisch sein.
Also hat auf jeden Fall viel Verbindungen oder viel mit Überzeugung entsprechend dann eben auch zu tun, weil man Bitcoin sozusagen voranbringen will
bei euch. Absolut. Ja. Und wir stehen ja auch so ein bisschen auf den Schultern von Riesen. Also Bitcoin als solches kann nur Open Source funktionieren, weil eben ein Protokoll, da steht keine Firma dahinter, das gehört allen. Und da steht man als Firma, als proprietäre Firma mit Closed Source einfach ein bisschen schräg in der Landschaft.
Zumindest
langsam. Wir gehen ja sogar noch, ja, absolut. Und wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Also auch alle Hardware, die wir produzieren, ist Open Source. Da ist es ein bisschen schwieriger. Man kann nicht einfach den Quellcode veröffentlichen. Man kann auch nicht irgendwie eine Prüfsumme über eine Platine laufen lassen, um zu überprüfen, ob es wirklich genau das ist. Aber alle Pläne, alle Komponenten der Bitbox sind alle publiziert. Wir publizieren auch Röntgenbilder der Bitbox. Weil, was viele auch nicht wissen und wahrscheinlich die wenigsten machen, aber man könnte durchaus beim lokalen Zahnarzt die Bitbox röntgen lassen. Die machen das tatsächlich für wenig Geld und kann dann ohne weiteres auch mal gucken, okay, ja, das ist wirklich dieselbe Anzahl an Chips drauf wie im Referenzröntgenbild von uns selber.
Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen provokativ fragen. Jetzt hast du die ganzen Vorteile genannt. Warum sind dann der ein oder andere Anbieter im Markt immer noch so stark vertreten oder verbreitet, wenn das offensichtlich doch einige Nachteile hat? Fehlt es am Verständnis? Liegt es daran, dass ihr zu wenig im Shitcoin-Bereich macht, weil die anderen da natürlich stark vertreten sind? Oder liegt es daran, dass ihr einfach nicht laut genug seid?
Also bezüglich Open Source, glaube ich, ist es gar kein großes Thema. Also wenn wir jetzt beispielsweise Ledger ansprechen, ich habe keine Zweifel, dass die auch gerne Open Source wären. Also das hängt nicht dran, dass sie das nicht wollen. Die haben einfach, das ist auch ein bisschen in der französischen Identität und dem Vertrauen in die Chipkarten. Die haben eine große Chipkartenindustrie mit Secured Elements etc. in Frankreich. Ist auch ein bisschen so verinnerlicht, die vertrauen einfach diesen Secure Elements. Und das Problem ist, wenn ich wirklich Code auf so einem sicheren Element ausführe, bin ich durch Non-Disclosure Agreements, sogenannte NDAs, dazu verpflichtet, den Code auch geheim zu halten. Weil das gilt dann als Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort. Das muss ich unterschreiben, sonst darf ich diese Secure Elements gar nicht beziehen. Und das ist so ein bisschen die Zwickmühle, wo Ledger drin ist. Wenn sie dürften, würden sie selbstverständlich, denke ich, alles Open Source machen. Dürfen sie leider nicht. Wieso die noch so groß sind und wir nicht, ist sicherlich auch ein Thema, wie viele Coins man unterstützt. Wir haben ja auch unsere Multi-Edition, aber unser Fokus ist halt schon ganz klar. Wir sind Überzeugungstäter, wir sind primär Bitcoin-fokussiert. Wir sind der Meinung, dass nicht jeder als Bitcoin-Maximalist geboren ist. Und wenn ich jetzt neu in den Space komme, will ich vielleicht nicht mehr sämtliche Türen zuschlagen. Darum ist die Bitbox Nord 2 Multi-Edition durchaus auch wichtig für uns. Einfach weil sie noch ein bisschen mehr Optionen offen lässt. Aber wenn ich schon weiß, ich habe schon x verschiedene Coins und ich will die alle jetzt irgendwie auf eine Horror-Wallet ziehen, dann sind wir mit unserer Teamgröße von durchaus 15 Mann, ist jetzt nicht super klein, aber natürlich mit Ledger und den ganzen riesigen Entwicklern-Teams können wir nicht konkurrenzieren, einfach rein, was die Anzahl an Coins angeht.
Ist dann natürlich auch die Frage, nimmt man jetzt irgendwie jeden Hype-Coin damit drauf, nur um demjenigen die Chance zu geben, sich danach mehr mit Bitcoin zu beschäftigen, oder ja, lernt das dann selber und im halben Jahr gibt es den Coin eh nicht mehr, so gefühlt. Ja.
Absolut. Also wir haben ja grundsätzlich Bitcoin, Litecoin, Ethereum mit allen Token, die ist auf der Multi-Edition drauf. Haben einmal eine Ausnahme gemacht und haben noch Cardano integriert, weil wirklich nonstop und über längere Zeit massiv viele Leute nach Cardano gefragt haben.
Aber kann das sein, dass die Anfragen abgenommen haben?
Yes, definitiv. Also eben, das ist genauso, das ist das bisschen das Dilemma von diesen Hype-Coins. Die sind super laut. Alle wollen sie und zwei Jahre später kräht kein Hahn mehr danach. Unser Dilemma ist dann natürlich, dass wir das nicht mehr entfernen können, weil wenn das mal drin ist, dann ist es drin. Wir können nicht einfach diesen Support einstellen und da sind die Coins unserer Kunden weg. Das heißt, mit jedem Coin, den du hinzufügst, hast du auch sogenannten Technical Debt, also technische Schulden, die du dann auch über immer mittragen musst, und du musst auch immer die Ressourcen dann dazu aufwenden, das Ding am Laufen zu halten, auch wenn es eigentlich gar keinen Mensch mehr interessiert. Drum, ich glaube, in unserer Größe ist es wichtig, dass wir einen gewissen starken Fokus haben, und damit fahren wir eigentlich recht gut.
Ich weiß nicht, ob du da so transparent sein kannst oder die Zahlen überhaupt hast. Wie ist das Verhältnis bei euch bei den Bitboxen, bei der Bitcoin-Only-Edition zu der Multi-Edition?
Der Verteilung her, was die zwischen den Editionen, ist es so ungefähr so 50-50. Was eigentlich erstaunlich ist, dass 50% unserer Kunden gleich viel Geld ausgeben für ein Produkt, das weniger kann. Also die Bitcoin-Only-Edition. Aber wir kriegen super Feedback. Zum einen, natürlich gibt es einen theoretischen Sicherheitsvorteil, wenn ich weniger Code, weniger externe Abhängigkeiten, also Programmbibliotheken auf dem Gerät selber habe, gibt es auch weniger Angriffsfläche. Wobei ich jetzt niemandem, der eine Multi hat, das deswegen raten würde, eine Bitcoin-Only zu kaufen. Das ist schon eine statistische Unschärfe auf einem sehr hohen Sicherheitslevel. Und was wir auch öfters hören, ist, wenn jemand für Freunde und Familie eine Bitbox kauft, ist es auch so eine kleine Garantie, dass die beschenkte Person nicht dann gleich irgendwelche Shitcoins kauft, sondern einfach mal auf Bitcoin festgenagelt ist. Und natürlich so ein bisschen der ideologische Treiber ist dann schon dahinter.
Ja, also ähnlich natürlich, wie ihr unterwegs seid, ist natürlich auch eure Community. Also klar, wenn man auf dem 21-Meetup unterwegs ist oder bei Events ist, da ist in der Regel für die meisten selbstredend, dass es die Bitcoin-Only-Edition gibt, sonst wird man auch schon schief angeschaut. aber ja, interessant, dass ihr da 50-50 unterwegs seid. Und also ich finde es prinzipiell ja auch gut, dass ihr euch nicht gegen, sag jetzt mal, Ethereum oder ein, zwei weitere Projekte verschließt, weil für viele, die gerne oder so gedanklich in Richtung Bitcoin gehen, es ist eine Reise, es ist ein Prozess. So war es bei den meisten, so war es bei mir auch. Und von dem her finde ich es auch falsch zu sagen, ja, wir machen jetzt nur das. Gut, dann geht der Kunde halt woanders hin, was auch nicht in eurem Sinne sein kann, beziehungsweise das ist jetzt Ledger angesprochen. Dann sieht er da, oh, da kann ich noch 50 andere Coins kaufen und beschäftigt sich plötzlich mit diesen Coins. Das ist ja dann im Prinzip auch nicht dem Ziel zuträglich.
Genau, und was auch uns wichtig ist, also die Sicherheit ist mal gegeben, sagen wir mal, bei allen reputablen Hardware-Wallet-Firmen, also nicht nur jetzt die Bitbox, sondern auch die anderen. Ich glaube, was unser Alleinstellungsmerkmal ist, ist einfach die Einfachheit. Und ich komme jetzt drauf, weil du sagst eben 50 andere Coins, das das belastet und verwirrt auch, wenn du ganz neu in Space kommst, dann hast du eine App vor dir. Erstens mal hast du eine Unzahl an Coins, aber du hast auch die Möglichkeit zu swappen und dann poppen Werbungen hoch für neue Coins und so. Also da sind wir enorm zurückhaltend. Auch die App hat keinerlei Werbung drin oder irgendwelche solche Geschichten. Obwohl natürlich, ich verstehe schon, also ich glaube, Ledger macht wahrscheinlich mehr Geld über die Monetarisierung der App als die Hardware selber. Aber das entspricht halt einfach nicht unserem Ethos. Und wir wollen einfach die maximal einfachste Hardware-Wallet anbieten und kriegen da auch sehr gutes Feedback, dass es halt das Ganze auch ein bisschen minimalistisch ist. Das ist bei Design, einfach weil wir uns bei jedem Feature fragen, okay, ist es nicht, im Prinzip geht es nicht wieder zulasten der Einfachheit.
Ja. Jetzt würde ich dich zum Ende hin gern noch eine Frage beleuchten, sage ich jetzt mal. Du hast mehrere Open-Source-Projekte jetzt angesprochen. Klar, ihr gehört da ein Stück weit dazu. Eingangs hast du von Blockstream gesprochen, von Breeze SDK, was natürlich so Bitcoin-spezifisch ist, aber auch OpenOffice, LibreOffice. Was ich mich da natürlich frage, wie finanzieren sich diese ganzen Projekte? Ich meine, bei euch ist klar, ihr verkauft eine Hardware, ein Produkt dann noch, aber wenn wir jetzt LibreOffice nehmen, was einfach eine Software ist, wo kommen da die Gelder her? Wer arbeitet da, warum irgendwie dran? Weil irgendwie muss da ja Geld fließen.
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist, glaube ich, auch relativ unbefriedigend, respektive sehr komplex, weil es gibt einfach sehr unterschiedliche Businessmodelle. Also wir können es uns wahrscheinlich leisten, komplett Open Source zu sein, weil einfach die Einstiegshürden, eine eigene Hardware Wallet zu produzieren, sich den Ruf aufzubauen und das Ganze auch weltweit zu vertreiben. Also auch die Logistik, die ist einfach wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn ich jetzt aber eine reine Software vertreibe, die ja beliebig geforkt und unter neuem Namen wieder vertrieben werden kann, sieht das schon ein bisschen anders aus. Also klassisch gibt es dann das Red Hat-Modell. Red Hat ist ja auch eine Unix, ich bin jetzt nicht sicher, ob es die Unix oder Linux Derivat ist, für einen Unternehmenseinsatz. Und da gibt es die Community Edition, was es bei vielen Produkten gibt, und dann halt eine bezahlte Edition. Da kriegst du noch Support dazu, da kriegst du weitere Unterstützung, einfach alle Sachen, die nicht direkt mit der Software zu tun haben, aber die du vielleicht als Unternehmen willst, also ein Service-Level-Agreement, garantierte Antwortzeiten, Beratung, all solche Geschichten, das kann ein Modell sein. Viele Sachen sind leider wirklich einfach ausschließlich von Freiwilligen getragen, die, wenn sie Glück haben, teilweise gesponsert werden. Also ist auch im Bitcoin-Space so, dass sich viele größere Firmen, vor allem auch die ein bisschen mit Finanzprodukten Geld verdienen, auch so 1, 2, 3 Entwickler sponsern und denen auch gar nicht groß sagen, was sie zu entwickeln haben, sondern die dürfen sich einfach ein bisschen im Bitcoin-Umfeld austoben.
Sonst würde es das Ganze ja eigentlich wieder kaputt machen. Weil dann bin ich genau, ja, wieder, ja wie ein Angestellter wieder im Prinzip. Ja.
Also ich finde es trotzdem, es ist bemerkenswert. Natürlich ist es nicht komplett uneigennützig. Also diese Firmen und wir alle ziehen Nutzen draus, wenn Bitcoin weiterentwickelt wird und stabil ist und nicht irgendwie kaputt geht. Trotzdem ist es natürlich so ein bisschen the common good, wie heißt das? Es gibt diese Fallacy, also dass halt jeder denkt, ja, der andere macht's. Also man kann sich auch auf diesen Standpunkt stellen und dann macht's halt niemand. Also darum ist es durchaus lohnenswert. Aber auch im weiteren Umfeld, also auch was Netzwerk, was das SSL-Protokoll, also beispielsweise, ich glaube, das wird irgendwie von 2 Personen gemanagt. Also es ist teilweise krass, wie viel unserer aktuellen Infrastruktur auf wie wenigen Köpfen das beruht. Und das ist wirklich schwierig.
Kann man dann sagen, Open Source fördert Innovation, aber auch gleichzeitig so ein bisschen den Wettbewerb untereinander?
Ja, ich glaube schon. Und der Wettbewerb ist dann halt nicht immer nur gut, weil wenn sich dann schlussendlich 5 um dasselbe schlagen und keiner macht Geld. Also Darum, ich bin auch niemandem böse, wenn er ein cooles Produkt, ich sage mal beispielsweise Umbrell als Full-Node-Produkt, die haben ja keine echte Open-Source-Lizenz. Ich kann zwar einen Quellcode reinschauen, aber sie verbieten die kommerzielle Nutzung, wie ColdCard ja beispielsweise auch. Also die sind jetzt auch nicht echt Open-Source. Die sind Source-Viewable, nennt sich das. Ich bin denen aber eigentlich auch nicht böse, weil am Ende des Tages müssen die auch nachhaltig unterwegs sein. Und es ist niemandem genützt, es nützt niemandem, wenn die irgendwie in 2 Jahren weg sind. Also Geld verdienen ist nicht per se schlecht, wenn der Ethos und die Investitionen, die wieder zurückfließen, dementsprechend, was ich auch als Kunde erwarte, und das halt eine nachhaltige Produktentwicklung ermöglichen.
Ja, sehr spannend. Also ich bin froh, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir das Thema mal so ein bisschen näher beleuchten, weil ich glaube, für die Nicht-Techies, also ja, Open Source ist gut, das kriegt man irgendwie dann so im Bitcoin-Space mit, weil es jeder erzählt, aber so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, kann da, glaube ich, nicht schaden, sich die Vor- und Nachteile auch so ein bisschen klarer zu machen. Von dem her, Schadikus, wirklich vielen Dank für die Einblicke und deine Zeit. Was wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, ist klar eure Webseite natürlich, euren Twitter-Account. Aber du schickst mir bitte auch den Link zu den Röntgenbildern, dass man das natürlich entsprechend auch prüfen kann. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen, da bin ich gespannt drauf. Und natürlich gibt es eure Bitbox auch in Deutschland zu kaufen, durch Logistik vorher angesprochen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Die werden alle aus Deutschland auch verschickt. Schöne Grüße an Ronny von Copiaro. Ronny war ja auch schon mal hier zu Gast. Schaut in die Shownotes rein, da verlinke ich es. Da habe ich auch einen Gutscheincode für den Copiaro-Shop. Sound Money, also von dem her, wenn ihr noch eine weitere Bitbox oder eure erste Bitbox braucht, könnt ihr die euch dort natürlich gerne besorgen.
Also ich muss da vielleicht ein bisschen korrigieren, also wir haben ein eigenes deutsches Lager, die ganze EU wird aus Deutschland von uns beliefert, der Copiaro-Shop läuft separat, also man kann direkt bei uns bestellen. Und das wird auch aus Deutschland verschickt in der ganzen EU. Die ganze restliche Welt inklusive Schweiz beliefern wir direkt aus der Schweiz, aber die EU aus Deutschland. Aber natürlich, der Ronny, der ist super. Der dürft dann gerne auch die Bitbox dort holen und der wird dann entsprechend bei uns nachbestellen.
Oder, fällt mir jetzt gerade auch noch ein, gibt es ja auch die Bitbox-Dealer bei den 21 Meetups.
Korrekt.
Das ist natürlich auch noch
da haben wir auch was, glaube ich, ein bisschen was Einzigartiges auf die Beine gestellt, dass wir nämlich ermöglichen, dass du die Bitbox 02 direkt vor Ort bei deinem lokalen 21 Meetup peer-to-peer kaufen kannst, ohne dass du irgendwo eine Adresse hinterlegen musst, ohne dass du irgendwo uns deine Bitcoin direkt schicken musst. Also das kann man dann direkt unter 4 Augen ausmachen. Und wir unterstützen die Dealer auch, die offiziell von uns auch beliefert werden, entsprechend, damit die das ohne eigenes großes Risiko betreiben können.
Sehr gut. Also viele Wege führen zur Bitbox sozusagen.
Genau.
Nochmal, Schadikus, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde verfolgen und die Zuhörer bestimmt auch, wie es bei euch mit Lightning weitergeht. Und ich bin mir sicher, wir werden uns demnächst mal wieder sehen auf irgendeinem der Bitcoin-Events.
Definitiv.
Danke.
Super Sache, danke dir, Ladi.
Alles Gute, ciao.